Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Marianne Bosser. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch an den ersten Teil. Heute steigen wir noch etwas tiefer in das Kapitel von Marianne Bossert, der an der Fachhochschule in Köln, und reden dabei über ganz interessante und wirklich innovative Projekte, die auch in einem Lehrbuch seinerzeit veröffentlicht wurden. Und wir hören aber auch noch einige andere Seiten von Marianne Bossert. Da will ich nicht so weit vorgreifen, aber das hat was mit Bäumen, mit Sex und aber auch mit Musik zu tun. Bernd Nitbur greift auch heute Teile dieses Gesprächs auf in seinem Beitrag, indem er über zwei legendäre Sommerhits spricht und werden sie natürlich auch spielen. Und ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und auch Interesse. Also, dann mal los jetzt. Vielleicht schlagen wir ja doch noch mal ein weiteres Kapitel deines Schaffens auf. Wobei ich hier auch noch den Satz stehen habe, aber ich finde, das passt vielleicht sogar gut zusammen. Also die Reformansätze in Italien, die haben uns ja alle damals besonders fasziniert. Was sich ja dann irgendwann entschied, sich von dieser praktischen klinischen Arbeit in der Psychiatrie ja doch wegzubewegen und so einen Sprung, ich nenne das immer so ein bisschen in Anführungszeichen, in Forschung und Lehre gewagt. Aber es war ja so, dass du an der Fachhochschule Köln, wie es damals hieß, eben, wie ich mit deiner Vorstellung auch schon mal gesagt habe, die Fächer Sozialmedizin und Psychopathologie gelehrt hast, beziehungsweise da ein Angebot bekommen hast, das zu machen, und das dann ja auch gemacht. Das war aber doch eine Riesenveränderung jetzt von deiner Tätigkeit, deiner persönlichen Aktivität.
Ja, das war eine Riesenveränderung. Ich sprach einiges dafür aus privaten Gründen. Mhm. Ich hatte jetzt eine Familie, ich hatte kleine Kinder und konnte besser dieses Familienleben mit so einer Lehrtätigkeit verbinden als mit einer klinischen Tätigkeit, wo man Nachtdienst hat und tagelang weg ist und so etwas. Das wollte ich nicht. Aber ich fand es auch interessant. Also ich habe immer eigentlich Medizin mit den sozialen Verhältnissen irgendwie verbunden ist und wo die auch gesehen werden müssen. Es hatte persönliche Gründe, aber ich fand es auch faszinierend. Es war für mich eine schöne Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln unter ganz anderen Bedingungen, aber gleichzeitig auch in kleinem Umfang meine psychoanalytische Tätigkeit weiter zu betreiben.
Yeah, ja. Yeah.
Und dieser Wechsel an die Hochschule in Köln war eigentlich eine große Chance, noch eine andere Dimension kennenzulernen und mich damit auseinanderzusetzen, nämlich mit der sozialpsychiatrischen. In Düren, das werde ich nie vergessen, kam also Anfang der 70er Jahre die erste Praktikantin, die Sozialarbeit studierte, auf unsere Station, da ein Praktikum zu machen. Mhm. Das war die Suchtstation. Und ich werde nie vergessen, was für ein Andrang von Patienten immer vor ihrer Tür stand, weil die Probleme hatten, von der sie meinten, diese Praktikantin, Sozialarbeiterin, könnte das lösen. Und das war ganz klar, die konnte für bestimmte Dinge, ob das nun Wohnung oder Arbeit oder Familie oder sonst was war, da hatte die Möglichkeiten, etwas in Bewegung zu bringen, was wir Psychoanalytiker ja nicht konnten. Und das faszinierte mich an der Möglichkeit, da einzusteigen in dieses Fach Sozialmedizin und Psychopathologie hieß das. Aber da war für mich klar, dass das keine Psychopathologie im Sinne der klassischen Psychiater war oder das Diagnostizieren von bestimmten Krankheiten, wie man das macht, sondern dass es da um sozialpsychiatrische Probleme gehen würde.
Ja, ne?
Und das war für mich eine interessante Aufgabe, Sozialarbeits- oder Sozialpädagogikstudenten auszubilden für diese nicht psychotherapeutische Arbeit mit Patienten, sondern für dieses andere.
Ja,
so.
Ja.
Und dieses andere wurde ja langsam aber sicher aufgebaut in Köln, in der Gemeinde.
Ja,
das ist, ist das Thema hier auch dieses Blogs. Da wuchs ein sozialpsychiatrisches Zentrum in einem Stadtteil und da in dem nächsten auch wieder.
Mhm.
Und da gab es betreutes Wohnen und da gab es Hilfen, aus der Klinik herauszukommen, Unterstützung und all so etwas. Das war ja neu. Ich war sicher, dass auf dem Boden einerseits meines psychoanalytischen Verständnisses von Menschen mit psychischen Problemen dieses andere, ne, was das Leben auch ausmacht und was ich nicht direkt beeinflussen konnte mit meiner Psychoanalyse, dass das zusammengehört und dass die Ausbildung gut ist, die Sozialarbeiter für dieses andere sich zuständig fühlen können und da, da was Sinnvolles tun können.
Mhm, Das erinnert ja so ein bisschen an diese Supervision und die dadurch entstandenen Korrekturen auch des Konzepts, wo du eben die ganze Zeit drüber gesprochen hast, also in Düren. Ne? Also das ist ja, dass es eine bestimmte Haltung vielleicht geben kann bei anderen Berufsgruppen, etwas zu verstehen oder etwas so zu verstehen, aber dass die Tätigkeit dennoch die ist, die sich unterscheidet von ärztlicher oder sonstiger oder psychologischer Tätigkeit.
Ja, weil diese Patienten oder Klienten, hießen sie dann, in einem besonderen Umfeld leben, unter bestimmten Bedingungen leben, unter bestimmten realen Verhältnissen leben und die sind eben auch wichtig, neben der Auseinandersetzung mit verbotenen Wünschen oder mit verdrängten Wünschen.
Ja.
Und das, finde ich, ist dann in Köln in all diesen Jahren eigentlich gut auf den Weg gebracht worden, sage ich mal. Ne?
Gab es da so eine Erwartung an dich mit deiner Qualifikation, also seitens der Hochschule, Fachhochschule, das sowas auch zu etablieren?
Ja, also man wollte einen Psychoanalytiker, weil die anders verstehen als andere. Was aber für uns dann wichtig wurde, war das Projektstudium. Das Projektstudium, für das wir ein Projektzentrum Arbeit mit psychisch kranken und abhängigen Menschen aufgebaut haben. Studenten, die sich für diesen Bereich interessieren, machen ein Jahr lang ein Praktikum, ein Projektstudium, einen Tag in der Woche in dieser Einrichtung, wo sie das, was sie interessiert, lernen können. Und das war eigentlich das Wesentliche oder das Wichtige, was in Köln neu war, dass es eben auch ein Projektzentrum Arbeit mit psychisch kranken und abhängigen Menschen gab, das wir aufgebaut haben. Das war auch ein sehr gutes Team, die Sozialarbeiterin Ursula Ebert und der Psychologe Horst Lazarus und ich. Wir haben also eigentlich all die Jahre intensiv zusammengearbeitet und uns ergänzt und all diese Dinge dann entwickelt und aufgebaut. Und dieses Projektstudium, ein Tag in der Woche, ein Jahr lang, Das war eingerahmt von einer Reihe von Vorlesungen. Und ein Aspekt dieser Theorie war natürlich auch das, was die Medizin in der Psychiatrie macht oder Psychopathologie. Aber das war nur ein kleiner Teil von dem, was wir versucht haben zu vermitteln. Das andere war die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, Auseinandersetzung mit der Arbeit, mit den Problemen des realen Lebens. Mhm. Und das war dann sehr wichtig, nicht, dass die Medizin nur einen kleinen Teil dieses Projektstudiums ausmachte. Und da könnte ich jetzt natürlich eine ganze Menge erzählen, also was wir dann schließlich und endlich in unserem Lehrbuch dazu dargestellt haben, was mehr und mehr ein wirkliches Konzept wurde. Was müssen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die in dem Bereich arbeiten, auf dem Schirm haben, ne, wenn sie mit einem Patienten arbeiten?
Ja, ja, ja.
Und das haben wir versucht zu strukturieren und genauer zu analysieren und dann zu vermitteln.
Also ihr habt ja, da haben sich ja nur mal so als Randbemerkung sich unsere Wege wieder gekreuzt, weil du ja mich da auch in diese Projektberatung mit einbezogen hast damals, was ja auch für mich eine ganz tolle Erfahrung und auch tolles Erlebnis war. Du hast das jetzt gerade nur so in ganz kleinen Andeutungen, aber es ist ja daraus ein Buch entstanden, also ein Lehrbuch, Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Einige Auflagen, ich weiß gar nicht genau wie viele, und mittlerweile auch ein neuer Herausgeber, ich weiß nicht, wie man das so offiziell nennt, aber es gibt ja dieses Buch noch, ne? Dieses Lehrbuch noch. Aber dem vorausgegangen waren ja so Projekte, nenne ich das jetzt mal, die ihr da entwickelt habt. Also Arbeitsweisen, wie man durchaus mit einer bestimmten, ja, biografisch orientierten Haltung oder Sichtweise, trotzdem sozialarbeiterisch oder sozialpädagogisch, die waren ja noch getrennt, die Fachbereiche, eben trotzdem so arbeiten kann, aber gleichzeitig biografisch anknüpfen konnte. Das fand ich total spannende Sachen. Da würde ich gerne
das noch ein bisschen erzählen. Das war einmal die soziogeografische Rekonstruktion der Lebensgeschichte und das andere Bildungsarbeit mit Menschen in der Psychiatrie. Unser Konzept, unser anderer Zugangsweg zu diesen Menschen, dafür haben wir ein Akronym gefunden, das hieß BRAS. Und BRAS bedeutet Beziehung, Ressourcen, Alltag, soziale Lage und soziales Netz. Das sind also die fünf Themenbereiche, mit denen sich Sozialarbeiter, Sozialpädagogen sinnvollerweise beschäftigen sollen, wenn sie mit Patienten arbeiten. Und das haben wir eigentlich systematisch dann für alle möglichen Patientengruppen dargestellt. Und wir haben in diesem Buch also, denke ich, sehr schöne Fallgeschichten dargestellt, wo wir nach diesem Muster vorgegangen sind und die Studenten dann die Möglichkeit hatten, einen oder anderen Aspekt zu vertiefen und dann auch zusammen mit dem Patienten zu bearbeiten. Was du eben erwähnt hast, also Soziogeografie und Bildungsarbeit, waren spezielle Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Studenten und dann auch mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Praxisstellen bearbeitet haben, ging eigentlich immer davon aus, dass diese Klienten, die zum Teil auch schwerkranke Patienten in der Psychiatrie waren, immer etwas haben, gehabt haben, erlebt haben in ihrer Lebensgeschichte, das nicht krank, sondern gesund war und gut und sinnvoll war. Und dass es bei einer Arbeit, bei einer intensiven Arbeit mit diesen Patienten darum gehen könnte, diese Aspekte der Lebensgeschichte herauszuarbeiten und daran wieder anzuknüpfen. Und das eine war die soziogeografische Beschäftigung mit der Lebensgeschichte. Ein sehr lustiges Projekt, wie ich finde, wo die Studentin oder der Student meistens im Rahmen der Diplomarbeit mit einem Patienten, einer Patientin intensiv zusammengearbeitet haben und mit ihm zusammen herausgekriegt haben, welche Orte, welche Situationen waren in deinem Leben schön für dich, sinnvoll, wo erinnerst du dich gerne, woran erinnerst du dich gerne und gibt es wirklich konkrete Orte und Plätze, wo du nochmal hinreisen möchtest. Und das war ein wunderschönes Angebot und es haben sich immer wieder Patienten gefunden, die Lust dazu hatten und Studenten, die Lust dazu hatten, wo es eben auch gepasst hat und wo die dann mit vielen verschiedenen Gesprächsmethoden auf diese Plätze mit guten Erfahrungen gestoßen sind und dann tatsächlich auch mit dem Patienten auf Reisen gegangen sind. Das kann eine Reise im Stadtteil gewesen sein, das war aber auch mal eine Reise nach Erfurt, also richtig, richtig weit weg. Und diese jeweiligen Reisen waren wunderbar fruchtbare Erfahrungen, sowohl für den Patienten als natürlich auch für die Studentin, weil es tatsächlich genau so war. Sie erinnerten sich an etwas, wenn danach gefragt wird, bekommt die Erinnerung. Und es wurde dann gemeinsam so eine Reise vorbereitet und so eine Reise durchgeführt und die Erlebnisse geteilt. Und das war also für alle, die das mitbekommen haben, irgendwas ganz Beglückendes. Ja, ne? Weil dann tatsächlich an der Straßenkreuzung die Ampel daran erinnerte, dass das ja genau das Haus war, in dem sie gearbeitet hat. Und im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist so viel in Bewegung gekommen und mit der Erinnerung an diese Arbeit und an diese Bewegung war eigentlich immer etwas, was beglückend war. Wichtig war einmal dieses Glück zu erleben. Ich habe damals an diesem Haus gearbeitet und die Kollegen und dies und das, all das, diese Fortbildung gemacht. Und da an diesem Platz zeigt sich, hing ganz viel an positiven Erfahrungen. Sinn des Ganzen war also einmal diese Erfahrung selbst, aber andererseits auch die Frage, lässt sich davon etwas wiederfinden in irgendeiner anderen Form. Vielleicht kann man da in irgendeiner Weise anknüpfen. Und das andere, was auch so ein Forschungsprojekt, also wo Studenten sich auf den Weg machten, waren die sogenannten Bildungsanamnesen, haben wir das genannt. Wobei unter Bildung nicht die bürgerliche Bildung oder die klassische Bildung verstanden wird, sondern Bildung ist etwas, wo ich mich gern dran erinnere, so wie bei der Soziogeografie, wo ich mich erinnere, dass ich etwas gut gekonnt habe, dass ich etwas gern gemacht habe, dass ich etwas mit Lust gemacht habe, für das ich auch die Verantwortung übernommen habe, was ich mal konnte und was mir Spaß gemacht hat. Also etwas sehr weit gefasstes. Und diese Art von Frage hat auch wieder bei vielen Gesprächspartnern, die Patienten dann gefunden haben, etwas in Bewegung gebracht. Eine sich erinnert, ne, wie gern er den Sternenhimmel beobachtet hat. Oder in einer Wandergruppe war. Oder irgendetwas, ne, im SBZ die Kochgruppe übernommen hat.
Ja.
Wo sich dann so die Frage dann schließlich und endlich ergab, ich mache ein Kochbuch für meine Tochter, wo ich all diese Rezepte aufschreibe. Und ich kann vielleicht sogar in dem Kindergarten da um die Ecke nachmittags mit Kindern kochen. Also wo sich dann an diesem Thema, diesem Bildungsthema Kochen und Rezepte beherrschen, sich was ganz Neues aufgetan hat. Vielleicht kann ich damit noch weitermachen.
Ja, ne?
Und da haben wir viele schöne Diplomarbeiten bekommen und es ist da, wo das gelaufen ist, glaube ich, sehr gut aufgenommen worden.
Weißt du, ob... Ja, Entschuldigung.
Ne? Es ist allerdings sehr zeitaufwendig. Ne?
Ja.
So, also da ist die Frage, ne, ob das heute überhaupt noch möglich ist, dass Sozialarbeiter über eine längere Zeit dann an so mit einem Patienten an so einem Thema arbeiten und versuchen, solche Erfahrungen wieder zu entdecken und ernst zu nehmen und als sinnvoll anzusehen.
Naja, ich glaube schon, dass, sagen wir mal, wenn man sowas mal pflanzt, so eine Herangehensweise, um vielleicht was Vergangenes, Positives auch wieder in die Zukunft oder in die Gegenwart herüberzuholen, dass das ja auch als Gedanke, wenn man den im Alltag hat. Ne? Die Frage ist ja, ob man das jetzt bei jedem Dritten machen kann, aber wenn man so diese Sichtweise hat, finde ich das, also mich hat das fasziniert, nochmal darüber nachzudenken, was da ja auch in Bewegung gesetzt wurde. Ne?
Und, also man muss es ja nicht wie für die Diplomarbeit, ne, in allen Phasen aufschreiben und Worte dafür finden. Aber wenn man das, wenn man sich mit einem Patienten beschäftigt und überlegt, ne, was soll werden, sind solche Fragen natürlich sehr hilfreich sein.
Ja, also eine Würdigung, auch ein Ernst nehmen von dass es auch andere Zeiten gab, in denen was war, was anders besetzt also, war,
positiv. Ne, das sind die Ressourcen, ne,
was wir
bei diesem Brass hatten, die Ressourcen, die ja durch die Psychiatrieerfahrung und was auch immer alles gewesen ist, verborgen bleiben.
Ja,
ne?
Ja, das war eine spannende Zeit. Du hast jetzt mal über diese besonderen Projekte oder ich weiß nicht, irgendwie ist
Ansätze,
mit der Begriff
ne?
Ansätze, genau, das ist eigentlich der bessere Begriff gesprochen. Aber es gab ja in dem Zusammenhang auch nochmal zurück auf die italienischen Reformen oder aber auf die italienische Psychiatrie, die ja in der Zeit später ja schon deutlich vorangeschritten hat, war ja schon sozusagen nach Basel ja. Aber da weiß ich, weil ich selber auch dabei war, einmal zumindest, dass es ja auch noch so ein weiteres Element war, so Exkursionen zu machen.
Ja.
Ne? Also gut, Italien war, aber ihr habt ja noch andere Exkursionen gemacht.
Ja, das war was Schönes, war ein wunderbares Angebot. Ich muss noch sagen, also diese italienische Psychiatrie, die habe ich ja als ganz kleine Assistenzärztin schon erlebt. Also wir haben uns wirklich auf die Socken gemacht, haben das Buch gelesen und sind nach Gorizia gefahren. Und also das war, weiß ich, 1969 oder 70.
Ja.
Und war auch so ein großes Anstaltsgelände, Gebäude. Und eine Patientin, weiß nicht mehr, wie sie hieß, eine ehemalige Patientin, die jetzt eine Bewohnerin dieses Gebäudes ist, hat uns da geführt. Und wir sind dann mit ihr zur Verifica gegangen. Das war ein große Versammlung von Menschen. Konnte auch wieder nicht erkennen, wer ist jetzt Arzt und wer ist was und wer ist wie. Und das war wie ein, also das ist mir noch in Erinnerung, wie ein Symphoniekonzert, ne, wo alle saßen und da sagt einer was, da kommt ein Tönchen, da kommt irgendwie ein Klatschen oder irgendwas.
Ja.
Und das war so eine schöne Situation, wo ich so gedacht habe, das ist doch toll. Da sitzen einfach da und ich habe kein Wort verstanden, ja, worum es ging. Aber das war ein vielstimmiges, ja, Konzert, wo viele verschiedene Stimmen erklangen und da etwas möglich zu sein schien, was man sich nicht vorstellen konnte.
Ja,
ne?
Ja,
und das ist mir sozusagen im Herzen geblieben und von daher haben wir dann auch mit unseren Studenten die Psychiatrie-Wirklichkeiten auch versucht zu erforschen oder kennenzulernen, indem wir also mehrfach nach Italien gefahren sind und da studiert haben, wie das jetzt aussieht, ne? Die Umsetzung dieses Gesetzes, keine Anstalten mehr, ja, keine geschlossenen Einrichtungen mehr, so etwas, wo wir dann zum Teil ganz tolle Situationen kennengelernt haben, nicht nur in der Toskana auf dem Land, sondern auch in der Großstadt. Also das war schon sehr bewegend und das haben wir dann eigentlich auch uns zur Regel gemacht, dass wir in jedem Jahr eine Exkursion in eine Psychiatrielandschaft, um mit Dörner zu sprechen, gemacht haben, nach Maastricht, nach Rotterdam, nach Kopenhagen, nach Liverpool, last not least nach Krakau. Also wo wir versucht haben, andere Situationen kennenzulernen und die Ansätze, die da versucht wurden, zu verstehen, wo wir Gegeneinladungen gemacht haben, dann jeweils die Studenten und Dozenten, ne, aus Rotterdam oder aus Maastricht, aus Kopenhagen zu uns kamen und wir ein gemeinsames Thema bearbeitet haben. Studenten auch dann losgefahren sind, ihre Diplomarbeiten zu irgendeinem Thema in Kopenhagen oder sonst wo gemacht haben. Also das war irgendwie so ein, dann kamen Mitarbeiter, ne, auch aus den Praxisstellen kam mit. Also das war schon auch irgendwie eine geniale Erfindung, die allen Spaß gemacht hat. Es kam sogar auch manchmal ein Patient mit. Ne?
Ja. Ja, das ist schon, ich würde mich mal, oder stelle mir gerade vor, wie es zu heutigen Studentinnen oder Studenten geht, die das jetzt hören. Ne? Ich weiß nicht, wo die heute, wo da noch eine gelegene Platz wäre in ihrer Ausbildung, da auch solche, sich auf sowas einzulassen. Denn das sind ja Sachen, die fürs Leben, ne? Nicht nur fürs Berufsleben, sondern fürs Leben bleiben, solche Erfahrungen.
Ja, glaube ich auch. Also hast du ja auch miterlebt.
Genau,
ne? Das war doch eigentlich,
ja,
ganz schön. Ne?
Ich fand das, diese Kombination aus Studenten hier und dort Fachleute, dann aber auch Mitarbeiter von der hiesigen Szene, die mit waren und die Mischung dann hier dann noch von der Hochschule, das fand ich schon, und dann mit dem großen Bus dahin.
Ja, ne? Extra-Tour. Ne?
Extra-Tour, ja. Da kann man ruhig jetzt auch nochmal hier deutlich sagen, tolle Busunternehmen.
Ja. Gibt's die noch?
Ich glaube, die gibt's noch, ja. Das war schon beeindruckend. Ne? Also,
ja, hat Spaß gemacht. Ne?
Es hat Spaß gemacht.
Aber es hat auch Sinn gemacht. Ne?
Es hat, ja.
Also das war ja keine Vergnügungsreise. Also wir waren hinterher alle fix und fertig, Tag und Nacht getagt haben.
Ja, ja, also Bildung kann Spaß machen, oder? Darf auch manchmal, ja. Ich würde gerne zu diesem Abschlussblock heute hier kommen, zu dem Abschlussteil dieser Episode kommen. Du weißt, dass ja in diesem Podcast auch immer Musik eine gewisse Rolle spielt und deshalb werde ich dir diese Frage auch nicht ersparen, was Musik so für dich bedeutet oder welche Musik du vielleicht tatsächlich präferierst oder gerne hörst. Aber du hast, so im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, du hast da jetzt heute noch einen draufgesetzt auf diese Frage, wie ich finde. Und auch da die Gelegenheit solltest du noch mal nutzen. Du hast nämlich ein weiteres Buch geschrieben vor einigen Jahren, Die Sexualität der Bäume und die Liebe zu und unter ihnen, so heißt,
genau,
die, heißt es. Und das würde mich doch jetzt mal wirklich interessieren. Das sind doch noch mal zwei klasse Themen zum Schluss. Musik und Sex, also
Aber vielleicht muss ich dich da enttäuschen. Ah. Also du gehst ja vom menschlichen, wenn deine Augen so leuchten, vom menschlichen Sex aus. Und da ist, glaube ich, das Geschenk der Natur, dass es orgiastische Erfahrungen gibt und erotische. Und dass die Sexualität also was ganz Wunderbares, Umfassendes, Leib und Seele Ergreifendes ist. Das ist jetzt die Sexualität der Bäume natürlich nicht. Ne? Mhm. Da geht es um, ne, schon um Männliches und Weibliches, männliche Blüten, weibliche Blüten. Aber wie kommen die zusammen? Mhm. Nicht mit eigener Initiative und wahrscheinlich auch nicht lustvoll, sondern mit Hilfe von Bienen und Fliegen und mit Hilfe des Windes. Aber was ich an, ne, also es ist ja, kein okay. Lustgeschrei aus den okay. Bäumen zu hören, aber es ist trotzdem was total Faszinierendes, was ich als Thema für mich zufällig entdeckt habe, weil ich, obwohl ich in einer Straße lebe, deren Bäume ich seit Jahrzehnten gut kannte, nämlich Silberahorne, ich eines Tages im frühen Vorfrühling gesehen habe, dass diese Bäume rote Dinger an sich hatten, Januar, und blauen Himmel, Sonne schien und rote Dinger sitzen an diesen schwarzen Ästen oben in den Kronen von diesen Bäumen. Das hat mich total fasziniert und ich habe mich gefragt, was ist das, wie komme ich da hin, um das näher zu untersuchen, bin da klettert, mal gerade ein Baugerüst konnte ich dann, da durfte ich hin und ich habe festgestellt, dass das Blüten waren, die ich noch nie gesehen habe. Und diese, obwohl ich mit diesen Bäumen zusammenlebe, ich habe nie gesehen, wie die blühen. Ich habe nur die Nasenflügel da gesehen und die Samen, ne, die Früchte. Und das ist mir dann aufgefallen. Ich weiß, all die Bäume, die hier stehen, die Buchen und die Eichen, ich weiß nicht, wie die wirklich blühen. Mhm. Und das hat mich dann als Thema, als Frage umgeworfen. Und ich bin ein Jahr, zwei Jahre, drei Frühlinge unterwegs gewesen, um diese Phänomene zu beobachten, was nicht so einfach ist. Es geht ja um diese Laubbäume, deren Kronen meistens weit über deinen Häuptern sind. Naja, und das habe ich dann also systematisch erforscht und fotografiert und dann aber festgestellt, dass all diese Bäume nicht nur für ihre Fortpflanzung sorgen, sondern auch den Menschen was bedeuten. Mhm. Ne? Und dass viele Bäume geliebt werden, dass es zu vielen Bäumen auch Literatur gibt, die diese Liebe zum Ausdruck bringen oder zum Ausdruck bringen, was dieser Baum oder diese Baumart für jemanden bedeutet. Und was ich dann auch gefunden habe, ist, dass es so manch einen Baum gibt, unter dem Liebe stattgefunden hat oder stattfindet und wo das auch in Form von Poesie und Gedichten dargestellt wird. Und daraus ist dieses Buch geworden. Also wenn du dann guckst, du siehst, oder weißt du, wie Eichen blühen?
Nee.
Nee, dann weißt du nicht. Nee. Du weißt vielleicht, wie Hasel blühen, yeah. Ne? Aber dann kennst du nur die Lämmerschwänzchen, also die männlichen Blüten. Weißt du, wie die weiblichen Blüten aussehen? Also das ist schon total interessant, habe ich für mich entdeckt, wie da das Männliche und Weibliche zusammenkommt, wie raffiniert das oft ist, aber wahrscheinlich nicht mit Lustgeschrei. Hm. Ja, und mit der Musik, da muss ich dich auch enttäuschen. Also ich komme aus einer Familie, wo alle ein Instrument gespielt haben, so und ging es immer um klassische Musik oder sowas. Ich habe Geige gespielt, aber nie besonders toll und habe damit dann auch aufgehört. Aber bin auch in diesen frühen Psychiatriejahren mit allen anderen Hippies auf der Isle of Wight gelandet und habe Jimi Hendrix da im Schlamm gelegen und Jimi Hendrix gehört und John Bass und Oh Lord, give me Mercedes-Benz, wie heißt er? Naja, jedenfalls all die tollen, tollen Popmusiker, die habe ich damals erlebt und auch toll gefunden. Mhm. Das hat sich dann im Laufe der Jahre dann irgendwie mich halten lassen, diese Liebe. Jetzt ist es so, ich habe einerseits, das ist was ganz Merkwürdiges, Musik in mir. Das ist, ich will nicht sagen, dass es Stimmen hören, also es ist was anderes. Meine Mutter hat immer viel gesungen mit uns Kindern. Mhm, und egal, wo ich bin, irgendein Lied taucht auf.
Ja.
Es kann dann wie ein Ohrwurm sein. Es ist oft auch ein Signal gewesen, wenn ich therapeutisch gearbeitet habe, in einer bestimmten Situation kommt ein bestimmtes Lied. Mhm. Also, aber das kann ich nicht mit anderen teilen. Das ist etwas, was... was mich begleitet und was ansonsten bin ich, verstehe ich nichts, bin kein Pop-Fan, auch kein Jazz-Fan, gehe auch nicht in Konzerte, aber ab und zu höre ich was, das gefällt mir unheimlich gut. Zum Beispiel jetzt aktuell der estländische Komponist, der so wunderbare, also eine Vielfalt von Chorgesängen, aber auch Instrumentalmusik. Avo heißt er mit Vornamen. Oh, also, das ist eine ganz wunderbare, finde ich, Musik, die sehr ergreifend ist, aber nicht so ohne weiteres. Also, die hat was Zauberhaftes, also etwas, was dich anrühren kann, aber... Ja, man kann es nur mit Musik sagen.
Ja, ja.
Also es ist was ganz Spezielles.
Mhm. Ja.
Reicht dir das? Gespannt,
vielleicht kennst du sogar. Ja, Tandy, wir werden nicht verraten, warum ich dich Tandy nenne, aber eigentlich Mariana heißt. Aber wir kommen da so zum Schluss für heute. Ich würde dich aber noch mal fragen, bevor es ganz zum Schluss gibt, was du oder wo du sagst, das will ich auf jeden Fall hier bei der Gelegenheit auch nochmal sagen. Oder will ich, habe ich jetzt vergessen oder ist irgendwas noch, was dir einfällt, was du noch loswerden willst?
Also ich finde, dem, was ich schlecht und recht jetzt beschrieben habe, ist so, ist mir so wichtig zu sehen, wie komplex so ein Mensch ist. Ne? Das Problem oft ist, dass nur ein kleiner Teil gesehen wird, also was ist jetzt der verdrängte Wunsch oder so, ne? Sondern dass ich erlebt habe in meiner Berufsgeschichte, wie sich das Menschenbild immer weiter und komplexer fassen ließ, ne? Und dass ich da auch dankbar bin, dass ich dann in dem den Sozialarbeitern, ne, diesen ganzen Bereich näher kennengelernt habe und dass ich eben auch diesen verborgenen psychischen Bereich kennenlernen durfte. Ne, dass ich in meiner Berufspraxis der Mensch in so vielen Dimensionen sich mir gezeigt hat. Ne, das ist was Schönes eigentlich.
Ja. Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du mir zugehört hast.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Frühling ist da. Super. Da geht er dann doch das Herz auf. Frühlingserwachen allenthalben. Zum Beispiel muss der Rasen wieder öfter gemäht werden. Das hat doch auch was. Aber es sollte ja um Musik gehen. Die beiden Stücke, die ich heute vorstellen möchte, haben für mich auf jeden Fall was mit Frühling und Sommer zu tun. Und mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Wie Ian Dury sagte, it's all my brain and body needs. Zu den Drogen sage ich nichts, obwohl die Musiker, um die es heute geht, sicher genug damit zu tun hatten und mit den daraus folgenden Problemen. Also zurück zum Rock'n'Roll und zum Sex. Rock'n'Roll ist ein anderes Wort für Sex und darum geht es auch in den beiden Songs, die ich heute vorstelle. Und die beiden Sänger der Songs von heute transportieren reichlich Sex mit ihrer Stimme. Die Texte tun noch ihren Teil dazu. Der erste Song stammt von Humble Pie, war deren erste Single, wurde 1969 veröffentlicht und heißt Natural Born Boogie. Humble Pie waren Steve Marriott, Gitarre und Gesang, der vorher bei den Small Faces war. Peter Frampton, Gitarre und Gesang, kam von The Hurt. Greg Ridley, Bass von Spooky Tooth und Jerry Shirley, Schlagzeug von Apostolic Intervention. Damals nannte man das eine Supergroup, da alle Bandmitglieder zuvor bereits in sehr erfolgreichen Kombos gespielt hatten. Marriott hatte die Small Faces verlassen, weil er sich mehr dem Blues zuwenden wollte und keinen Bock mehr auf kreischende Teenies hatte. Entsprechend waren die Pie auch nie eine Singles-Band. Ihr größter Erfolg war das Live-Doppelalbum Live at the Fillmore, das ich damals rauf und runter gehört habe. Steve Marriott, die prägende Figur der Pie, war schon ein Kinderstar gewesen und hatte in Musical-Produktionen auf der Bühne gestanden. Mit den Small Faces schuf er erfolgreiche Pop-Singles und ein legendäres Album Ogden's Not Gone Flake, das schon wegen seines aufwendigen runden Clubcovers auffiel. Auf der einen Seite des Albums erzählt der Schauspieler Stanley Unwin die Geschichte von Happiness Stan, der die fehlende Seite des Mondes suchen will. Alles im schönsten Cockney-Dialekt. Falls sich jemand dafür interessiert, wie Cockney klingt, unbedingt anhören. Aber zurück zu Humble Pie. Nach dem Erfolg des Live at the Fillmore-Albums stieg Frampton bei Humble Pie wieder aus und begann seine Solo-Karriere, deren größter Erfolg wieder ein Live-Album war. Frampton Comes Alive aus dem Jahr 1976. Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 spielte Steve Marriott in verschiedenen Besetzungen unter dem Namen Humble Pie, Packet of Three, Official Receivers oder unter seinem eigenen Namen, konnte aber nie mehr an die großen Erfolge der 70er Jahre anknüpfen. Jerry Shirley trat bis 2018 noch mit einer Band unter dem Namen Humble Pie auf, da er die Rechte am Bandnamen besitzt. Greg Ridley starb 2003 an den Folgen einer Lungenentzündung. Marriott kam, wie gesagt, bereits 1991 ums Leben. Vermutlich war er mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen und starb beim daraus resultierenden Brand seines Hauses. Peter Frampton zieht sich allmählich aus dem Musikleben zurück, da er an IBM erkrankt ist. Eine geplante Farewell-Tour wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Aber jetzt hören wir nochmal Humble Pie mit ihrem ersten Hit, mein Sommerhit des Jahres 1969, Total Sexy. Die zweite Band, um die es heute geht, entstand zur gleichen Zeit wie Humble Pie, war ebenfalls im Blues und Bluesrock zu Hause und hatte mit All Right Now den Sommerhit des Jahres 1970. Paul Kossoff, Gitarre, und Simon Kirk, Schlagzeug, kamen von Black Cat Bone, Paul Rogers sang bei Brown Sugar und Andy Fraser spielte Bass bei John Mayle. Auf Anraten von Alexis Corner gründeten die vier Free. Einen Riesenerfolg hatte die Band im Jahr 1970 beim Isle of Wight Festival. Nach internen Querelen und Umbesetzungen löste sich Free nach dem sechsten Album 1973 auf. Rogers und Simon Kirk gründeten daraufhin Bad Company. Ausnahmegitarrist Kossoff gründete Backstreet Crawler, veröffentlichte einige Soloalben und verstarb 1976 an Herzversagen. Andy Fraser spielte nach Free bei den Sharks und arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 2015 als Solokünstler und schrieb Songs unter anderem für Joe Cocker, Robert Palmer und Rod Stewart. 2005 hatte Fraser sich anlässlich der Veröffentlichung seines Albums Naked and Finally Free als homosexuell geoutet. Seinen letzten Auftritt hatte er 2006 in Kalifornien. Er starb nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs. Rogers ist immer noch aktiv und ging vor ein paar Jahren als Sänger mit Queen auf Tour. Er spielte mit Simon Kirk in einer neu formierten Bad Company und veröffentlicht weiterhin Solowerke. Aber zurück zum Sommerhit des Jahres 1970. Und auch hier geht es um Sex. Alles klar? Euch allen einen schönen Sommer.
Ja, okay. Wo wird unsere Freiheit verteidigt? Naja, bis in 14 Tagen, dann wird es mal um Zukunft gehen. Also, bis dahin. Tschüss.